Aus Berliner Perspektive ist Freiburg natürlich besonders mit Blick immer auf die Wetterkarte beneidenswert und deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Ja, ich muss Sie jetzt in die Niederungen der Praxis, der Verwaltung, der Bundesministerien hinunterführen. Und war schwer beeindruckt, wie ich schon gesagt habe, von den wissenschaftlichen und für mich sehr instruierenden Vorträgen, gerade in so einem speziellen Fach. Und wie Sie gehört haben, habe ich im Bereich der Abrüstung, Rüstungskontrolle keinerlei Vorbildung, sind wir sehr auf Expertise angewiesen und sozusagen kann auch ich viel Honig saugen aus dem, was ich heute gelernt habe. Ich bin, wie gesagt, stellvertretende Referatsleiterin in der Abteilung für Abrüstung und Rüstungskontrolle, in dem Referat, was für Chemie und Biowaffen bzw. deren Abrüstung, Nonproliferation zuständig ist. Also sind wir sehr befasst mit den dazugehörenden Konventionen der Chemiewaffen, dem Chemiewaffenübereinkommen, spätestens seit der Nobelpreisverleihung an die UVCW natürlich, auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und dem Biowaffenübereinkommen. Und das ist natürlich Ihnen allen bekannt. Und es gibt sicherlich viele Experten hier, die auch wesentlich mehr darüber wissen als ich. Ich kann persönlich sagen, dass ich da von Frau Hunger, die hier auch dabei ist, vom Robert-Koch-Institut, viel dazu gelernt habe, auch zur Genese des Biowaffen oder zur Historie des Biowaffenübereinkommens. Sie wissen, wozu das Biowaffenübereinkommen dient. Sie wissen auch, dass es mangelt an der Möglichkeit, dieses Übereinkommen zu verifizieren. 2001 sind Verifikationsverhandlungen gescheitert, maßgeblich am Widerstand der USA, die vor allen Dingen die Nichtverifizierbarkeit des Biowaffenübereinkommens angeführt haben. Man kann sicherlich fragen, welche Begründungen auch noch dahinter stehen, und die hängen sicherlich auch mit den Themen zusammen, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel der Frage defensive Forschung, wie nah ist das eventuell, könnte das auch in offensiver Forschung sein, und sicherlich auch an der Frage der wirtschaftlichen Bedeutung des ganzen Themas, soll heißen, der rapide zunehmenden Bedeutung der Biotechnologie. Gleichwohl halten wir das Biowaffenübereinkommen nicht für ein Produkt la pur la und setzen uns deshalb auch dafür ein, dass es universell gilt. Heute habe ich gerade eben eine Nachricht bekommen von einem der Depositarstaaten, von meinem US-Kollegen, der mir sagte, dass Andorra als 171. Land beigetreten ist zum Biowaffenübereinkommen. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen, auch wenn man sich wünschen könnte, dass das ist, wie ich gesagt habe, dass es verifiziert wird, dass es noch wesentlich besser implementiert wird, ist jeder neue Mitgliedstaat ein positives Zeichen, ganz einfach, weil es als Völkerrechtsabkommen, zu dem man beitritt, den grundsätzlichen Willen demonstriert, sich zu diesen Fragen auszutauschen, bewusst auf dieses Thema einzugehen. Und wir hoffen natürlich auch, dass möglichst viele Staaten einem der wenigen Instrumente, was es gibt, um zumindest in gewissem Maße nachzuvollziehen, was passiert, nämlich den vertrauensbildenden Maßnahmen sich auch fügen, diese mitmachen. Leider ist die nüchterne Bilanz, dass durchschnittlich nur 40% aller Mitgliedstaaten diese vertrauensbildenden Maßnahmen auch nur halbwegs regelmäßig abgeben. Die Bundesregierung macht das natürlich und wirbt dafür, dass andere Mitgliedstaaten das auch machen, wie sie auch dafür wirbt, dass dieses Abkommen universell gilt, dass also auch noch die verbleibenden Staaten beitreten. Ich möchte aber viel mehr über praktische Arbeit reden, die wir in dem Referat im Auswärtigen Amt machen können, über die Möglichkeit, auch Projekte umzusetzen. Ein Projekt werde ich nur ganz kurz erwähnen, weil Herr Jeremias dazu ausführlicher sprechen wird. Das ist ein Projekt zum Monitoring, zum Compliance, zum Biowaffenübereinkommen mit der Universität Hamburg. Ein anderes Projekt will ich auch nur relativ kurz anschneiden, denn es ist weniger ein Projekt der Verhinderung oder des Missbrauchs, von dem wir hier reden, von biologischen Stoffen als Waffen, als vielmehr eine potenzielle reaktive Maßnahme, und zwar der Generalsekretärsmechanismus, der Mechanismus des VN-Generalsekretärs, aufgrund dessen Staaten, sofern sie Befürchtungen haben, dass Biowaffen eingesetzt wurden, den Generalsekretär fragen können und der Generalsekretär dann eine Überprüfung veranlassen muss. Zu diesem Zwecke gibt es ein Roster von Experten, auf dem auch Deutschland sich einträgt. Nicht alle Staaten haben das, nicht alle Staaten haben diese Möglichkeiten, Experten, Labore, Institute anzubieten. Deutschland hat diese Möglichkeit, macht das auch. In dem Projekt, was wir mit dem Robert-Koch-Institut umsetzen, geht es darum, diese Experten auszubilden für einen möglichen Einsatz. Beispiel eines Einsatzes im Chemiebereich war die sogenannte Selström-Mission, die Anfang des Jahres stattfand zur Überprüfung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien. Davon werden Sie gehört haben, man muss angesichts der Entwicklungen im biologischen Bereich fürchten wir eher davon ausgehen, dass dieses Instrument, wenn es relevant werden könnte, zukünftig eher im biologischen Bereich relevant werden könnte. Und deswegen arbeiten wir mit diesem Projekt daran. Das wichtigste und größte Projekt, über das ich aber kurz sprechen möchte, ist eines, was wir im letzten Jahr angefangen haben. Es nennt sich Partnerschaft zur biologischen Sicherheit und Gesundheitssicherstellung. Es findet statt im Rahmen der nicht mehr G8, G7, wie Sie wissen, nach dem Ausscheiden Russlands in der G8 globalen Partnerschaft gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Materialien. Diese globale Partnerschaft besteht seit 2002. Sie konzentriert sich auf alle Gattungen von Massenvernichtungswaffen und die Konzentration lag in den ersten 10 Jahren zuvorderst auf chemischen Waffen und nuklearen Waffen. Deutschland hat intensiv mitgewirkt und zwar dann auch noch regional fokussiert auf die Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Da ist viel geschehen. Russland hat immer noch nicht alle Chemiewaffen vernichtet, wird das vermutlich auch erst in ein paar Jahren schaffen, wie übrigens die USA auch noch nicht all ihre chemischen Waffen vernichtet haben. Aber an der Vernichtung hatte die Bundesregierung einen großen Anteil, wie auch an der Sicherung von nuklearen U-Booten. Nachdem diese globale Partnerschaft 10 Jahre gelaufen ist, ist unter US-Vorsitz im Jahr 2012 der Fokus mehr auf den dritten Massenvernichtungsaspekt gelegt worden, nämlich auf die Biowaffen, und dort weniger auf die Vernichtung von Biowaffen, denn wir gehen davon aus, man weiß es nicht, zumindest bei den Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention, dass wir nicht von staatlichen Biowaffenprogrammen sprechen müssen, sondern vielmehr von dem, was Sie beschäftigt, was uns alle beschäftigt, von der Gefahr, dass Stoffe, Erreger, seien sie natürlich vorhanden oder Ergebnisse von Forschung missbraucht werden könnten. Deswegen, also hier ein anderer Aspekt als im Bereich der Chemie und Nuklearwaffen. Es geht hier in der sogenannten Biosecurity Subworking Group um, wie der Name sagt, Biosecurity. Diese Gruppe hat sich dann 5 Prinzipien gegeben. 5 deliverables to secure and account materials, to develop measures to prevent misuse, to strengthen internal relations, to develop non-proliferation principles, und to support responsible conduct of biological sciences. Anhand dieser 5 Prinzipien haben das Robert-Koch-Institut erneut, was ohnehin seit Jahren schon externe Expertise für das Auswärtige Amt liefert, die wir einfach in dieser sehr speziellen Feld nicht haben können, gemeinsam mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ, ein Programm entworfen, was mit mehreren Komponenten arbeitet. Diese Komponenten sind unterlegt von Capacity Building, reichen über Awareness Raising, Networking zu den sozusagen harten wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Bereichen. Das ist Surveillance, Detektion und Diagnostik und Biosafety und Biosecurity. Wir stellen das da gerne da in einer Blume mit Blütenblättern, bei der dann noch mehrere Komponenten enthalten ist. Und dieses Programm realisieren wir inzwischen mit 22 verschiedenen Ländern, in sehr unterschiedlicher Weise. Wir haben Schwerpunktstaaten identifiziert und ich werde Ihnen auch gleich sagen, wie wir die ausgewählt haben, in denen wir sehr bedarfsgerecht, das heißt tatsächlich in einer Kommunikation auf Augenhöhe nach Bedarf und Interesse der Staaten aus diesen verschiedenen Aspekten Zusammenarbeit anbieten mit Experten, vor allen Dingen vom Robert-Koch-Institut und von der GIZ. Und wir arbeiten mit weiteren Instituten außer dem Robert-Koch-Institut zusammen. Das ist das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit, das ist das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und das ist das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Die drei letztgenannten Institute, wie auch das Robert-Koch-Institut im Übrigen, haben selbstverständlich schon lange vor diesem Programm verschiedene internationale Kontakte und haben an diese angeknüpft, arbeiten zu einem begrenzten Bereich, teilweise auch nur zu einzelnen Erregern mit diesen Staaten zusammen. Aber das Ganze ist immer unterfüttert von dieser Biosecurity-Perspektive, die dazu kommen soll und die auch die Begründung ist, warum wir dieses Programm, was ja genauso gut eine wissenschaftliche Aufhängung hat oder gar eine medizinische Aufhängung oder eine Entwicklungskomponente, warum dieses Programm bei uns in der Abrüstungs- und Nonproliferationsabteilung resortiert. Ich sagte Ihnen etwas von Ländern, in denen wir tätig sind. Wir haben 3 Schwerpunktländer identifiziert. Das sind Marokko, Sudan, Nord und Tunesien. Wir haben bei diesem Programm entsprechend auch diesen 5 Deliverables der globalen Partnerschaft verschiedene Kriterien angelegt. Zum einen, wie ist die Situation von Biosicherheit in dem Lande, was gibt es für potenzielle Gefahren? Zum einen durch natürlich vorkommende Toxine und Erreger. Wie ist die Situation mit Instituten und Laboren? Dann spielt natürlich auch eine Komponente, ein Begriff, den ich jetzt noch gar nicht genannt habe, der aber Ihnen allen selbstverständlich ist, nämlich die Gefahr von Terror. Das heißt, wie ist allgemein die Situation? Wie wäre die Gefahr, dass zugegriffen wird, missbräuchlich zugegriffen wird auf Material oder in Laboren? Und aus diesen ganzen Kriterien haben wir dann diese Schwerpunktländer ausgewählt. Hinzu kommt natürlich noch jeweils eine bilaterale Komponente, die weitere außenpolitische Aspekte betrifft. Diese Programme, die wir in diesen drei Staaten mit über 14 Millionen Euro umsetzen können, bis zunächst 2016, sind natürlich ein sehr attraktiver und interessanter Aspekt unserer ganz gewöhnlichen bilateralen Zusammenarbeit mit den Ländern. Und die anderen Länder, teilweise sind auch regionale Projekte dabei, also über ein Land hinausgehen, ergeben sich aus vorhandenen Kontakten der anderen Institute, die ich Ihnen genannt habe. So, um jetzt auf das Thema dieser Veranstaltung zu kommen. Diese Fragen haben wir uns natürlich auch gestellt und ich habe sie mir jetzt ganz besonders angesichts der spannenden Vorträge nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mit unserem Programm beabsichtigen wir natürlich, Missbrauch zu verhindern. Zum einen, indem wir auch Bewusstsein schaffen wollen, dass bin erst heute Morgen, muss ich gestehen, auf der Zugfahrt dazu gekommen, die Stellungnahme des Ethikrates einmal durchzulesen, was in der Tat auch eine Vorgabe, ein Auftrag des Biowaffenübereinkommens ist, diese Awareness-Raising-Komponente. Zum Zweiten gibt es ganz konkrete Biosafety, Biosecurity-Maßnahmen, die wir versuchen umzusetzen. Weniger, dazu haben wir die finanziellen Mittel nicht, weniger durch materielle Ausstattung als vielmehr durch Ausbildungsmaßnahmen, in Teilen allerdings auch in begrenztem Maße auch durch Ausstattungsunterstützung. Wir waren beispielsweise in Laboren, ich habe das ganz besonders eindrucksvoll im Sudan erlebt, wo die Kollegen des Robert-Koch-Institutes sagten, mit diesen Viren und Erregern würden wir nur in einem, Sie kennen den Begriff wahrscheinlich, BSL, Biosicherheitslaborstufe 3 oder 4 arbeiten. Und das Labor war sicherlich noch nicht mehr auf der Stufe Sicherheitsstufe 2. Das heißt, dort gibt es ganz einfach Biosafety-Gefahren, denen wiederum mit relativ einfachen Maßnahmen hoffentlich beizukommen ist. Weiterer Aspekt ist, dass dieses Programm natürlich auch Teil unserer Entwicklungszusammenarbeit ist. Alle Staaten sind gleichzeitig auch potenzielle Empfänger von Entwicklungsunterstützung. Die meisten Staaten sind in Afrika. Weiterer Schwerpunkt, zwar eher Nordafrika als Subsahara-Afrika. Ein weiterer Schwerpunkt ist Zentralasien. Kleine Ausreißer gibt es mit einem Projekt des Bernhard-Nocht-Institutes in Kosovo und einem weiteren des Bernhard-Nocht-Institutes in Brasilien. Aber ansonsten so ein Bogen von Nordafrika bis nach Zentralasien rein. Das heißt, wir setzen damit auch das erklärte Ziel des Artikels 10 der Biowaffenkonvention, auf den Herr Tetzmann vorhin eingegangen ist, um diejenigen, die die Diskussion um die Biowaffenkonvention mitverfolgen werden, wissen, dass die Gruppe der Non-Aligned Movement Staaten, die große Gruppe, dieses Biowaffenübereinkommen vor allen Dingen als ein Entwicklungshilfe- und Technologieförderabkommen sehen. Wir sehen das zwar etwas anders, aber auf jeden Fall stehen wir dazu, dass internationale Kooperation in diesem Bereich wichtig ist und setzen auch diesen Aspekt mit unserem Programm um. Schließlich die spannende Frage, die auch schon vor einigen Wochen Frau Wönnecke und mich zusammengeführt hat, das Thema der Bioethik. Man könnte es als Teil der Komponente Awareness Raising betrachten, ist zum Beispiel im Schwerpunkt Land Tunesien ein erklärter Wunsch der Zusammenarbeit, ein Wunsch, auf den wir gerne eingehen wollen. Soweit ich weiß, gibt es auch zwischen den Ethikräten Tunesiens und Deutschland ohnehin schon eine Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass wir das noch mehr fokussieren können auf diesen ganz bestimmten Bereich der Bioethik mit Tunesien. Und wir hoffen außerdem, dass wir das dann im Rahmen des Biowaffenübereinkommens wiederum, idealerweise ist die Überlegung, schon beim Staatentreffen im Dezember in einem gemeinsamen Zeitevent mit Frau Wönnecke und hoffentlich auch tunesischen Teilnehmern umsetzen können, um gleichberechtigt mit den Tunesiern unsere Ideen vorzutragen im Rahmen des BWÜ. Ja, das Ganze ist natürlich hinterlegt von der Frage, wie groß ist die Gefahr von Bioterror? Keiner kann das genau sagen. Man kann es vielleicht ganz banal zusammenfassen. Wir machen hier definitiv präventive Sicherheitspolitik, wie wir das in vielen Bereichen versuchen zu machen. Eine Prävention gegen ein sehr schwer kalkulierbares, aber wenn es einträfe, enormes Ausmaß. Um es ganz flapsig fast zu sagen, kleine Risiken muss man in Kauf nehmen, gegen große versucht man sich zu versichern. Das ist also dieser Aspekt der präventiven Sicherheitspolitik, den wir damit betreiben. Ich will gerade mal schauen, ob ich noch irgendeinen wichtigen Aspekt. Ja, ich möchte auch noch ganz spontan reagieren auf etwas, was vorhin angesprochen wurde: hohe deutsche Standards. Wenn wir diese Überzeugung nicht hätten, dass wir da etwas anbieten könnten, zum einen in wissenschaftlicher Hinsicht durch die Institute, die natürlich auch, das muss man ganz offen sagen, ein Interesse und einen Nutzen davon haben werden, von dem, was sie aus der Zusammenarbeit auch erfahren und an Erkenntnissen gewinnen, die aber, und das ist tatsächlich eine Vorgabe oder ein Motto auch unseres Programms, auf Augenhöhe mit den jeweiligen Partnern zusammenarbeiten, ja, dann würden wir dieses Programm nicht machen. Und eine ganz besondere Herausforderung ist sicherlich die Zusammenarbeit im Bereich der Bioethik. Deswegen habe ich die Frage vorhin gestellt, wo befindet sich Deutschland da im internationalen Vergleich? Ich denke, das ist eine offene Frage, eins steht aber fest und damit möchte ich auch abschließen. Wir hoffen durch unser Programm bei Staaten, bei denen zum einen die biotechnologische Entwicklung, die wissenschaftliche Entwicklung, die medizinische Entwicklung nicht so weit ist wie in Deutschland. Wir hoffen dort, an einem Punkt ansetzen zu können, in dem sie vieles anders und vielleicht auch besser oder schneller machen können, um mögliche Risiken zu vermeiden. Und sie darin auch zu unterstützen, ist unter anderem ein sehr wichtiger Aspekt unseres Projektes. Ja, herzlichen Dank.